Lawrence J. Peter und Raymond Hull. Das Peter-Prinzip oder die Hierarchie der Unfähigen. Stell dir vor, du machst deinen Job so gut, dass du befördert wirst. Stell dir vor, du meisterst auch deine neue Rolle bravourös und kletterst höher auf der Karriereleiter. Stell dir vor, das geht immer so weiter. Landest du dann nicht irgendwann in einer Position, der du nicht mehr gewachsen bist? Wenn man dem Peter-Prinzip von 1969 glaubt, so blüht genau das jedem, der in einer Festanstellung arbeitet. Die kühne Theorie geht auf den Pädagogen Lawrence J. Peter zurück und wurde ursprünglich als bissige Satire auf traditionelle Hierarchien verfasst. Sie enthält aber unangenehme Wahrheiten zum klassischen Karrierestreben, die uns zu denken geben sollten. Link Nummer 1. In der klassischen Hierarchie landen wir früher oder später in einer Position, der wir nicht gewachsen sind. Hast du schon einmal unter einem Chef oder Vorgesetzten gearbeitet, der dir, wenn du ganz ehrlich bist, schlicht und einfach unfähig vorkam? Dann hast du mit eigenen Augen gesehen, was das Peter-Prinzip beschreibt. Das Peter-Prinzip wurde nach dem Schulpsychologen Lawrence J. Peter benannt. Die These besagt, dass die meisten Mitarbeiter in klassischen Hierarchien so lange aufsteigen, bis sie die Stufe ihrer eigenen Unfähigkeit erreichen. Klingt nach einer steilen und bissigen These? Stimmt, denn demnach müsste ja früher oder später jedes große Unternehmen zusammenbrechen, weil niemand mehr ordentlich seinen Job macht. Lawrence J. Peter formulierte seine These Ende der 1960er Jahre tatsächlich als Satire. Er muss bei seinen Recherchen aber auf einen wahren Kern gestoßen sein, denn seine These wurde berühmt und ist auch ein halbes Jahrhundert später noch brisant. Lassen wir uns also auf das Gedankenspiel ein. Der Grundgedanke ist klar. Wenn ein Mitarbeiter in einer traditionellen Betriebshierarchie seine bisherige Aufgabe optimal erfüllt, qualifiziert er sich für höhere Aufgaben. Er wird befördert. Es wird aber so gut wie nie jemand degradiert. Durch dieses Einbahnstraßenprinzip landet also jeder irgendwann in einem Job, für den er völlig ungeeignet ist. Stell dir zum Beispiel vor, eine Grundschullehrerin hat ein begnadetes Talent für den Umgang mit ihren Schülern. Sie wird für ihre hervorragende Arbeit belohnt und bekommt mehr Verantwortung an der Schule übertragen. Sie erfüllt auch die Anforderungen der neuen Rolle und wird weiter befördert. Schließlich wird sie zur Schulleiterin ernannt und stößt an die Grenzen ihrer Kompetenz. Warum? Weil das, was sie zu so einer besonderen Lehrerin gemacht hat, hier kaum noch eine Rolle spielt. Ihr fürsorglicher Tonfall kommt im Kollegium nicht gut an und sie ist von den Verwaltungsaufgaben überfordert. Gleichzeitig verkümmert ihre eigentliche Begabung und Leidenschaft. Damit hat sie die Stufe ihrer Unfähigkeit erreicht. Sie ist in ihrer Endplatzierung angelangt. Ihre Leistung rechtfertigt keinen weiteren Aufstieg mehr. Das Beispiel erinnert uns daran, dass der kapitalistische Gedanke des Aufstiegs nicht um jeden Preis sinnvoll ist. Deine hervorragenden Skills als Softwareentwickler machen dich nicht automatisch zum erfolgreichen Unternehmensberater. Dort erwartet dich ein gewaltiger Druck und die Herausforderung, die Egos von Führungskräften zu handeln. Und das Beispiel der Lehrerin zeigt, dass eine begnadete Pädagogin nicht zwingend eine erfolgreiche leitende Verwaltungsangestellte sein muss. Link Nummer 2. Der Aufstieg in klassischen Hierarchien erfolgt durch Push- und Pull-Faktoren. Du kennst das vielleicht. Du und ein paar Kollegen seid etwa gleich lange im Betrieb und jeder von euch schielt insgeheim auf den nächsthöheren Posten. Am Ende bekommt die Beförderung der Kollege, der die engste persönliche Verbindung zur Chefin hat. Das stinkt euch gewaltig und ist ein gutes Beispiel für eine Beförderung durch einen Pull-Faktor. Wir haben gesehen, dass das klassische Karrieresystem linear aufgebaut ist. Die Bewegung verläuft immer aufwärts. Physikalisch betrachtet wird die Bewegung durch zwei unterschiedliche Kräfte möglich, durch Ziehen oder Schieben, also durch Pull oder Push. Wer als Angestellter durch einen Pull-Faktor aufsteigt, profitiert von einer außerberuflichen Verbindung zu einem höhergestellten Mitarbeiter. Diese Vetternwirtschaft kommt bei Kollegen natürlich nicht gut an. Denn die Beförderung hat meist nichts mit der professionellen Qualifikation zu tun. Push dagegen meint echtes Engagement, also das ehrgeizige Karrierestreben eines Angestellten, der aus eigener Kraft in der Hierarchie aufzusteigen versucht. Das kann jede Art von Eigeninitiative und Extraaufwand sein, zum Beispiel die freiwillige Übernahme von Zusatzaufgaben und Überstunden. Das klingt schon ehrlicher und verdienter. Aber Vorsicht, wenn sich das Kollegium hinter vorgehaltener Hand fragt, ob du denn gar kein Privatleben hast, können die Nachteile die Vorteile überwiegen. Dann drängst du womöglich zu stark von unten nach oben. Das Ziehen bzw. hochgezogen werden mag dich unbeliebt machen, ist rein karrieretechnisch aber wesentlich effektiver. Solltest du so aufsteigen wollen, gehe am besten folgendermaßen vor. Suche dir einen höher gestellten Förderer, der davon profitiert, dass er dir hilft. Als Lehrer könntest du dich zum Beispiel mit einem Vorgesetzten aus der Schulleitung oder dem Schulamt gutstellen. Im Idealfall findest du sogar mehrere Förderer, um Synergieeffekte zu erzeugen. Wenn dir beispielsweise die Schuldirektorin zugeneigt ist und dann auch noch der Studienrat von dir schwärmt, stehen die Chancen gut, dass dein Antrag auf Beförderung durchgeht. Blink Nummer 3. Es gibt keine wirklichen Ausnahmen vom Peter-Prinzip. Jetzt sagst du vielleicht, und was ist mit all den offensichtlich inkompetenten und fehlbesetzten Menschen, die trotzdem befördert werden? Ist das nicht der Beweis dafür, dass das Peter-Prinzip Lücken hat? Peter sagt nein, denn bei ihnen handelt es sich nur um eine Pseudo-Beförderung. Eine Pseudo-Beförderung ist nichts als Augenwischerei. Es ist eine ungelenke Rochade, bei der der inkompetente Mitarbeiter vertikal in eine andere Position verschoben wird, ohne dadurch mehr Macht oder Einfluss zu bekommen. Und warum das Ganze? Aus zwei Gründen. Zum einen soll die Scheinbeförderung die ursprüngliche Beförderung legitimieren. Nehmen wir an, ein Mann namens Tom wurde irgendwann zum Senior Marketing Consultant befördert, stieß in der Rolle aber an die Grenzen seiner Kompetenz. Nun wird er zum Vice President of Customer Relation Management befördert. In Wirklichkeit handelt es sich um eine geräuschlose Sublimierung. Tom wird lediglich auf eine vergleichbare Position in einer anderen Abteilung abgeschoben. So kann die Führungsebene ihre Fehlentscheidung kaschieren und verhindern, dass er Schaden anrichtet. Zum anderen soll Toms Beispiel motivierende Strahlkraft entfalten. Seine Kollegen sollen denken, wenn der Typ befördert werden kann, schaffe ich das ja wohl auch. Eine Variation dieses Spielzugs ist die seitliche Arabeske. Hier erhält der inkompetente Mitarbeiter einen schwungvoll klingenden Jobtitel, der überhaupt nichts an seiner Tätigkeit ändert. So wird zum Beispiel Herr Schmidt zum Senior Facility Manager, obwohl er weiterhin nichts tut, als Wartungs- und Reparaturarbeiten zu verrichten. Je größer das Unternehmen, desto mehr solcher Lametta-Posten findet man. In manchen Fällen werden inkompetente Mitarbeiter tatsächlich ein Stück weit die Hierarchie hinaufbewegt. Hierbei handelt es sich laut Peter um sogenannte Berufsautomaten. Mitarbeiter, die so bedingungslos gehorsam und regelkonform sind, dass sie damit ihre inkompetenten Vorgesetzten beeindrucken. Stell dir eine Krankenschwester vor, die dich aus dem Tiefschlaf reißt, um dich an deine Schlaftablette zu erinnern. Sie leistet so eifrig Dienst nach Vorschrift, dass sie Mittel und Zweck verwechselt. Doch auch das bestätigt letztlich nur die universelle Gültigkeit des Peter-Prinzips. Es handelt sich hierbei um die Peter-Inversion. Ein inkompetenter Mitarbeiter verinnerlicht das formale Regelwerk seines Jobs so sehr, dass er zur perfekten Maschine wird. Nicht nach Sinn oder Zweck fragen, einfach machen. Wer so gelenkig nach oben buckelt, kann es tatsächlich schaffen, dass nicht die Qualität seiner Arbeit bewertet wird, sondern seine streberhafte Mustergültigkeit. Blink Nummer 4. Halte dringend Ausschau nach Endplatzierungsmerkmalen. Sie sind die Symptome der Unfähigkeit. Kommen wir zum Moment der Wahrheit, zur Alles-oder-Nichts-Frage. Hast du womöglich selbst schon die Stufe deiner Unfähigkeit erreicht? Lawrence J. Peter hat auch hierfür eine Antwort parat. Es gibt eine Art Checkliste, mit der du schnell herausfindest, ob du selbst oder deine Kollegen die Stufe ihrer Unfähigkeit erreicht haben. Wer an die Grenzen seiner Kompetenz stößt, ist insgeheim selbst nicht mit sich zufrieden. Das führt zu ganz bestimmten Symptomen, den Endplatzierungsmerkmalen. Die Liste ist so lang, dass wir uns hier auf drei Beispiele beschränken müssen. Beim Tabula-Gigantismus ist der Betroffene wie besessen von dem unbändigen Verlangen, den größten Schreibtisch von allen zu haben. Beim Rigor Cartis versucht der Unfähige, durch aufwendige grafische oder schematische Darstellungen über seine Inkompetenz hinwegzutäuschen. Und bei der Initial- und Zahlenkodophilie versucht der Unfähige, seine Unfähigkeit durch unnötig unverständliche Abkürzungen und Zahlen zu kaschieren. Das kann durchaus gesundheitsschädlich werden. Ärzte haben wiederholt einen Zusammenhang zwischen vermeintlichem beruflichen Erfolg und Symptomen wie Bluthochdruck, Magengeschwüren, Schlaflosigkeit oder Erektionsstörungen festgestellt. Dabei sind all das klassische Endplatzierungsmerkmale. Die Betroffenen leiden nicht unter ihrem gigantischen Erfolgsdruck, sondern ihrer gigantischen Unfähigkeit. Doch solange die Medizin das Endplatzierungssyndrom nicht als Krankheitsbild anerkennt, ist keine Abhilfe in Sicht. Unfähige werden ihre professionelle Inkompetenz weiterhin mit körperlichen Einschränkungen verwechseln und sich zum Beispiel Schlaftabletten verschreiben lassen, in der Hoffnung, wacher, gescheiter und kompetenter zu werden. Das ist natürlich genauso aussichtslos wie eine psychotherapeutische Behandlung und ändert rein gar nichts an der wahren Ursache, der Unfähigkeit. Die einzige halbwegs lindernde Therapieform ist die Ablenkung. Wer unter chronischer beruflicher Unfähigkeit leidet, fühlt sich besser, wenn er sich bei anderen Tätigkeiten wie Stricken oder Schach kompetent fühlt. Ein Manager mit Bluthochdruck, der das Golfen für sich entdeckt, schlägt sogar gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Er kompensiert das Gefühl der Unfähigkeit durch neue Golfskills und verliert etwas Gewicht, weil er nicht mehr den ganzen Tag lang unfähig am Schreibtisch sitzt. Halte also unbedingt Ausschau nach Endplatzierungsmerkmalen wie diesen. So kannst du etwas Gutes tun und dir selbst oder deinen Kollegen helfen, die eigentliche Ursache des Unglücks zu erkennen. Blink Nummer 5. Lerne mit deiner Unfähigkeit zu leben. Da wir nun wissen, wie ungünstig sich die Unfähigkeit auswirkt, stellt sich natürlich die Frage, wie verhinderst du, dass du deine Endplatzierung erreichst? Und wie wirst du mit deiner Unfähigkeit fertig, falls es doch passiert? Wenn du nicht in Gefahr laufen willst, an die Grenzen deiner Kompetenz zu stoßen, musst du Beförderungen vermeiden. Das klingt verrückt, aber nach allem, was wir bisher herausgefunden haben, bist du vielleicht doch besser dran in einer Position, die du gerne und kompetent ausfüllst, oder? Die mit Abstand beste Methode gegen Beförderungen ist die kreative Unfähigkeit. Sie erspart dir die Unannehmlichkeit, eine Beförderung ausschlagen zu müssen und deinen Freunden und Verwandten zu erklären, warum du freiwillig auf mehr Geld und Prestige verzichtest. Du vermeidest, dass man dich überhaupt für eine Beförderung in Betracht zieht. Wie du das machst? Du erweckst geschickt den Anschein, deine Endplatzierung bereits erreicht zu haben. Und zwar durch subtile Sabotage deiner allzu weißen Weste. Das kann alles sein. Mal parkst du dein Auto versehentlich auf dem Parkplatz vom Chef, mal vergisst du etwas, mal schneidest du bei der Betriebsfeier unangenehme Themen an. Lass dir etwas einfallen. Sei kreativ. Und falls sich die Beförderung doch gar nicht vermeiden lässt? Dann vermeidest du durch aktive Substitution, dass du lästige Endplatzierungsmerkmale entwickelst. Du machst einfach alles Mögliche, außer dem, was du eigentlich tun sollst. Eine bewährte Technik dafür ist die ewige Vorbereitung. Du verlierst dich mutwillig in einer vorbereitenden Maßnahme nach der anderen. Du betonst den generellen Handlungsbedarf, bringst das Projekt aber nie wirklich in Gang. Stattdessen recherchierst du verschiedene Strategien und Realisierungsmethoden und holst Drittmeinungen von Experten ein. Stell dir zum Beispiel vor, du bist ein begnadeter Spendensammler bei einer wohltätigen Stiftung. Irgendwann wirst du zum Leiter einer großen Kampagne zur Armutsbekämpfung befördert und erreichst deine Endplatzierung. Denn hier sind plötzlich andere als deine Stärken gefragt. Doch statt dich deiner Unfähigkeit zu ergeben, gehst du hochmotiviert ans Werk. Du bündelst Ressourcen für die Einrichtung einer neuen Projektzentrale. Du berufst sogar eine kleine Konferenz ein, um Experten im Kampf gegen Armut an einen Tisch zu bringen. Kurzum, du machst alles, außer die Armut wirklich zu bekämpfen. Denn dazu bist du nicht fähig. Du bist aber gut darin, dir Ersatzaufgaben zu suchen und dich selbst vor dem Endplatzierungssyndrom zu schützen. Glückwunsch! So schaffst du es trotz deiner Unfähigkeit glücklich und gesund bis in den Ruhestand. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch Das Peter-Prinzip von Lawrence J. Peter und Raymond Hull angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Dem Peter-Prinzip zufolge wird in traditionellen Hierarchien jeder Mitarbeiter bis zur Stufe seiner eigenen Unfähigkeit befördert. Das schadet sowohl seinem Arbeitgeber als auch ihm selbst. Das Unternehmen hat eine Stelle mit einem inkompetenten Kollegen besetzt und der Unfähige selbst leidet darunter, seine Endplatzierung dürftig bis schlecht zu bekleiden. Wenn du all das vermeiden willst, bleib in einer Position, die du gerne und gut ausfüllst und gib dich nach außen auf kreative Weise latent unfähig. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit das Peter-Prinzip als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.